Dasein gibt es eine falsche Entwicklung der bedingten Seele. Diese falsche Entwicklung geht hin, die materielle Ebene zu vergrößern, das heißt sein Reichtum, man ist stolz auf seine aristokratische Herkunft oder überhaupt, wenn das der Fall ist, Schönheit, man ist stolz auf die physische Schönheit und auf seine Gelehrsamkeit. Die sind alles materielle Fortschritte, die die bedingte Seele macht, die aber Fortschritte zum Leiden sind. In der Nyaya-Philosophie erkennt man, dass jede Art von Wachstum in die materielle Richtung, ob man nun reicher wird, schöner wird, erfolgreicher und so weiter, eine Verstrickung für die ewige spirituelle Seele darstellt. Unsere Zivilisation heutzutage ist eine Zivilisation des Körpers und insofern gibt es in ihr lediglich die Entwicklung in materieller Hinsicht. Im Krishna-Bewusstsein jedoch gibt es eine andere Entwicklung, eine Entwicklung unseres spirituellen Daseins, unseres spirituellen Körpers, eine Entwicklung in spiritueller Hinsicht hin. Es heißt, dass durch das regelmäßige Hören mit großem Vertrauen unser spiritueller Körper entsteht. Ja, dieser spirituelle Körper ist jetzt nicht manifestiert, doch durch Krishna-Bewusstsein wird er sich mehr und mehr manifestieren, sodass man selbst in diesem materiellen Dasein glücklich bleibt und zufrieden, ohne von den Störungen des materiellen Daseins berührt werden zu können. In diesem Zusammenhang möchte ich natürlich ein sehr fortgeschrittenes Beispiel geben, um das danach denn auf eine Ebene zu bringen, die mehr wohl bei uns liegt. Srila Vishwanath Chakravarti, der Autor des Sangsaradhavana-Liedes, was wir morgens chanten, lebte am Radhakund und verfasste Gedichte in Bengali. So, die Babas am Radhakund waren sehr unzufrieden damit. Die Babas, auch die Scholars, die Gelehrten, sagten, wie kann man etwas anderes, eine Schrift in einer anderen Sprache als Sanskrit, dem gelehrten Sanskrit, verfassen? Und Vishwanath Chakravarti Thakur sagte, wieso nicht? Das ist Mahaprabhu hat in dieser Sprache gesprochen, er ist Gott selber. Da gab es also eine Diskussion und diese Gelehrten wollten nicht, dass er, der ein einflussreicher Schriftsteller war, seine Lektüre in Bengali verfasste. Er war aber nicht gewillt, ihn nachzugeben. Und so heuerten diese Gelehrten eine Gang von Gangstern an. Und als er eines Tages in den Wald ging, um sein Geschäft zu erledigen, in der Hockstellung, sah er hinter den Büschen die Füße von Leuten stehen, die ihn beobachteten, und neben den Füßen unten waren auch Knüppel. Also die standen so gelehnt auf ihre Knüppel und warteten, um ihn niederzuschlagen, nachdem er fertig war. Ich kann nicht ganz verstehen, was so komisch dran ist, weil das eigentlich ein sehr großes Vergehen ist und I don't know, es ist nicht so eine Räubergeschichte wie Mickey Mouse. So, die waren bereit, ihn zu töten. Das ist unter diesen, heutzutage, wir waren auch am Radhakund gewesen und haben dort gepredigt für 3 Tage. Auch dort habe ich gesehen, eine sehr zum Teil manchmal ja neidische Atmosphäre, so wie die Anhänger Mahaprabhus mit ihrer ja offensichtlich ermächtigten Art des Predigens auftreten. Also ich habe dann, anyway, ich möchte nicht in unangenehmen Klatsch verfallen. So, Vishwanath Chakravarti nun hatte schon seinen spirituellen Körper entwickelt. Und was er tat war, er ging in seinem spirituellen Körper aus diesem Busch heraus, jetzt hört euch das mal an, und ging nach Vrindavan, um nicht wieder zurückzukommen nach Radhakund, wo er nicht seinen Service versehen konnte. So, offensichtlich, wenn wir diese Geschichte hören, dann sind wir zunächst einmal sehr erstaunt, was, der nahm seinen spirituellen Körper an und verwandelte sich dann wieder zurück. Wir sind in unser, auch als neue Devotees, sehr mit diesen, auf dieser physischen Ebene, dieser materiellen Ebene verstrickt, wo wir ja größtenteils unseren Service ausführen. Wir tun ja größtenteils unsere Gliedmaßen in Krishnas Dienst stellen, um geläutert zu werden. Würden wir dies nicht tun, würden wir nicht unseren physischen Körper wirklich zum Teil auch mit Bußen und Entsagungen, wie wir sie auf Sangitan kennen, wenn man mit diesen Menschen zusammen ist und ihnen Literatur gibt, ist das offensichtlich eine Buße manchmal. Würden wir das nicht tun, so bestände keine Möglichkeit für uns geläutert zu werden. Sonst würden wir ständig auf der körperlichen Ebene bleiben. Nicht? Das ist ein gutes Beispiel. Manchmal neue Devotees haben Angst und wollen nicht auf Sankirtan gehen. Sie wollen lieber das tun, was ihnen liegt. Zum Beispiel tippen oder kochen oder sauber machen und so weiter und so fort. Man nennt das bedingten hingebungsvollen Dienst, wo wir also etwas, was unserer materiellen, eigentlich falschen Natur entspricht, tun. Das ist nicht so, es ist möglich, dort Fortschritt zu machen, keinesfalls möchte ich das in irgendeiner Weise disqualifizieren. Es ist schon möglich, so geläutert zu werden, wenn man das dann lernt, ganz und gar für Krishna zu tun und das, der Aspekt, mir gefällt das, deswegen will ich das tun, dieser aufs Ego, falsche Ego beruhende Konzept, wenn das geht ja dann langsam weg, wenn man sich in Krishnas Dienst stellt. Aber es ist eine höhere Stufe, das zu tun, was einem, wenn es nötig ist und die Devotees uns darin anleiten, das zu tun, was uns nicht entspricht, was nicht unserem physischen Körper und seiner Konstitution entspricht. Wie diese ganzen Prinzipien des hingebungsvollen Dienstes, die wir haben, lassen sich ja zusammenfassen in zwei Sätzen, die deutlich darauf hinweisen, dass hingebungsvoller Dienst eine Tätigkeit ist, die nicht auf der falschen Natur des physischen Körpers beruht, nämlich alles anzunehmen, was förderlich ist für die Entwicklung des hingebungsvollen Dienstes, und alles abzulehnen, was hinderlich ist. Nicht? Da ist also plötzlich nicht mehr der Maßstab, alles anzunehmen, was mir schmeckt, und alles abzulehnen, was mir nicht schmeckt, sondern der Maßstab wird plötzlich hingebungsvolles Dienen. Und hingebungsvolles Dienen bedeutet eine Tätigkeit, eine bewusste, liebende Bemühung, die für Krishna ausgeführt wird. Also hier ist plötzlich Krishna der Maßstab. Das ist sehr, sehr wichtig. So, wenn man einen echten spirituellen Meister angenommen hat und von ihm lernen will, so wird man lernen, wie man dieses hingebungsvolle Dienen ausführen kann für Krishna. Die Barmherzigkeit des spirituellen Meisters wird darin erfahren, dass wir lernen, auf der spirituellen Ebene tätig zu werden, was ohne diese Mercy nicht möglich wäre. Wir würden nämlich ohne diese Mercy einfach ganz und gar auf der Matte verurteilt sein, weiter auf der materiellen Ebene zu handeln, nämlich entsprechend unseres Geistes Tätigkeiten abzulehnen und andere zu adopten, also wie man anzunehmen, andere Tätigkeiten anzunehmen. So, ein solcher Devotee, ich wollte etwas anderes sagen, dieser freudige Vers nun zeigt, wie die selbstverwirklichte Seele handelt. Das ist ein sehr schöner Vers, der es verdient, noch einmal eure ganze Aufmerksamkeit in Anspruch zu nehmen. Weil die vollkommen verwirklichte Seele ihre wirkliche Identität erreicht hat, bemerkt sie gar nicht, wie der materielle Körper sich bewegt oder handelt. ebenso wie ein berauschter Mensch nicht verstehen kann, ob er Kleider am Leibe trägt oder nicht. Das liegt daran, dass die selbstverwirklichte Seele ihre spirituelle Identität völlig verwirklicht hat. Aniruddha, darf ich dich bitten, mir die Gita zu bringen, die dort ist. In der Bhagavad Gita wird diese Sache, dieser Tatbestand im 5. Kapitel ausgedrückt, wenn ich mich nicht sehr täusche. Also ich bin natürlich froh, wenn ihr mir helfen könnt. Das Buddha jetzt hat Atmanas. Nein. Oder ist das im 6. Kapitel, wo es heißt, dass die selbstverwirklichte Seele sieht, wenn sie Dinge annimmt, dass sie nichts tut, sondern nur der Körper in Bezug zu den drei Erscheinungsweisen tätig wird? Wisst ihr, ihr kennt den Zusammenhang, nicht? Ich meine, ich habe so das Gefühl, dass ich das nicht auf Anhieb finde. Das gibt es manchmal. Doch, hier ist es doch bestimmt. Ja, natürlich. Wie könnte es anders sein? Naiva kingshin karomiti nicht yokta manjeta tatva vid paschan shrinvan sprishan jigran ashnan gachang svapang svasang pralapan vrisijang grinan unmisham nimisham api indriyan indriyateshu vartanta iti dharanayam. Ein Mensch im göttlichen Bewusstsein weiß im Innern stets, dass er in Wirklichkeit nicht handelt, obwohl er sieht, hört, berührt, riecht, isst, sich bewegt, schläft und atmet. Denn während er spricht, sich entleert, etwas annimmt, seine Augen öffnet oder schließt, weiß er immer, dass nur die materiellen Sinne mit ihren Objekten beschäftigt sind und dass er selbst darüber steht. Seht ihr, Gottgeweihte wird einfach so losgelöst von dieser physischen, illusionären Wirklichkeit, dieser Illusionsrealität. Er hat nicht das Gefühl, dass er handelt in der materiellen Welt. Er weiß einfach, dass er ein Diener Krishnas ist, ein Teil Krishnas, unglücklicherweise in diesem physischen Körper verstrickt mit einem physischen Brain. Deswegen sagt er, lass mich das so gut wie möglich benutzen, aber ich bin bei Krishna. Wenn das verkörperte Lebewesen seine niedere Natur beherrscht und im Geist allen Handlungen entsagt, wohnt es glücklich in der Stadt der neun Tore, dem materiellen Körper. Und weder ist es der Handelnde, noch ist es die Ursache von Handlung. Das ist so, wenn der Devotee versteht, wenn er auf diese Stufe kommt, wo er versteht, ich bin ein Diener Krishnas. Und Krishna ist mein höchster Herr. Lass mich ihn einfach zufriedenstellen. Dann tut er einfach nur noch die Handlung, die Krishna zufriedenstellen. Und er ist glücklich wie ein Kind. Ihm ist völlig egal, was sich da auf der physischen Ebene manifestiert, weil er nicht mehr angehaftet ist an den Körper. Es gibt Beispiele von Devotees, ich meine, es sind sehr hohe Beispiele, deren Körper von Würmern zerfressen wurde. Vasudev Datta tanzte in großer Ekstase und manchmal fielen die Würmer aus seinem wurmzerfressenen Körper. Der ging also nicht zum Kosmetikersalon, Männerminiküre oder wie das heißt, sondern der war so losgelöst. Ja, was ist mein Körper? Der ist ein Aufenthaltsort von Würmern, der ist die Nahrungsstätte von Würmern. Okay. C'est la vie. So ist das Leben. Und entwickelte dabei sein Krishna-Bewusstsein. Krishna-Bewusstsein ist einfach davon abhängig, dass wir unseren Geist auf Krishna und mit Krishna beschäftigen. Solch ein befreiter Mensch fühlt sich nicht zu materieller Sinnenfreude hingezogen, sondern befindet sich immer in Trance und genießt die Freude im Innern. Auf diese Weise genießt der Selbstverwirklichte unbegrenztes Glück, denn er konzentriert sich auf den Höchsten. Er wird so dem materiellen Leben so gleichgültig gegenüber, dass er, wenn immer er an Gedanken, vorangegangene Gedanken an Sexualität denkt, er kennt bestimmt diese Gedanken, die manchmal aufkommen, weil wir alle in erwachsenen Körpern stecken, der reine Gottgeweihte versteht, dass das so eine Illusion ist, dass er auf diesen Gedanken speit. Das klingt jetzt ein bisschen frappierend, aber so heißt es in den Gebeten von Yamunacharya. So solch eine losgelöste Seele, solch ein reiner Gottgeweihter, über den wir heute möchten wir kurz noch in den verbleibenden Minuten sprechen, ist Narottam Das Thakur. Heute zelebrieren wir mit dem Verscheidungstag von Narottam Das Thakur. Narottam, Lord Chaitanya befand sich einmal auf dem Weg nach Ramakeli und kam dann in den Fluss Padma, ein Nebenarm des Ganges, befindet sich in Bangladesch, nicht? Doch, Bangladesch. Und plötzlich sah er auf der anderen Seite des Flusses eine wunderbare Atmosphäre. Und in Liebe zu Gott schrie er auf, rief heraus: Narottam, Narottam, Narottam. Und verfiel in eine ekstatische Trance. Und Nityananda, der mit ihm zusammenging, fragte ihn: Wer ist dieser Narottam? Und Lord Chaitanya blickte ihm mit verklärten Augen und sagte: Narottam wird die höchste Stufe der reinen Liebe zu Gott erlangen. Ich möchte diese reine Liebe zu Gott hier für ihn deponieren, ich möchte sie ihm geben, denn er wird eine wichtige Rolle in der Verbreitung des Krishna-Bewusstseins stellen. Und so rief er die Personifizierung dieses Padma-Flusses herbei, Padmavati, und sagte ihr: Bitte nimm du diesen Schatz der reinen Liebe zu Gott an und verwahre ihn, bis Narottam erscheinen wird. Er ist jetzt noch nicht erschienen, er wird erst in der Zukunft erscheinen. Ja, sagte Padma, aber wie soll ich den Jungen erkennen und ihm das Geschenk überreichen? Ja, sagte Narottam, wenn er ein Bad in deinen Wellen nimmt, dann wird dein Herz schmelzen vor Liebe. So. Nachdem Mahaprabhu gegangen war, also den Planeten verlassen hatte, wurde dem König Krishnananda ein Sohn geboren, der sehr außergewöhnliche körperliche Merkmale hatte. Er hatte Augen, die sich bis zu den Ohren, ungefähr bis zu den Ohren erstreckten. Ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt. Also atemberaubend schöne Augen. Ich habe einmal in meinem Leben eine solche Persönlichkeit gesehen. Es muss eine fast überirdische Persönlichkeit gewesen sein. Die hatte Augen bis hier. Es sieht so schön aus. Es sieht total außergewöhnlich erstmal aus. Man kriegt richtig einen Herzschlag. So schön sieht es aus. Nicht auf in den jetzt ein bisschen so Physiognomie unter Frauen. Wenn Frauen sehr große Augen haben, werden sie als sehr schön betrachtet. Aber normalerweise sind die halt nicht so besonders groß. Nicht? Ich bin da jetzt nicht so Experte und sollte vielleicht nicht so darüber sprechen, aber rein objektiv jetzt, ohne Anhaftung. So, das ist ein Merkmal von Schönheit bei Frauen, ja, große Augen. So, auch Männer, aber das sind dann meistens Transzendentalisten, die haben die haben diese Augen wie die Gefährten von Mahaprabhu, die hatten Lotusaugen. Sehr außergewöhnlich, wenn man sie ansah. Oder man nimmt einen richtig den Atem weg, nicht? Jetzt, das ist eines der Aspekte. Auch Krishna wird beschrieben als Lotusaugen. Seine Augen sind außergewöhnlich groß und sehr, sehr schön. Insbesondere, wenn er nach links und nach rechts guckt. Wenn er so zur Seite schaut, dann ist es berauschend schön, dass man in Ohnmacht fällt vor Anziehung. Das ist bei Krishna der Fall. Krishna guckt oft so auf seine Devotees. So. Ich habe ja einfach nur ganz gewöhnliche Miep-Augen. Nicht? Also ich werde das hier nicht versuchen zu imitieren. Ja, Krishna. Das ist nur so als kleiner Ausflug. Das ist jetzt nicht unbedingt als kleine Information für uns Westler. So, er sah außergewöhnlich schön aus und Krishnananda war so froh, dass er sofort Einladung verschickte, um die Geburtstagsfeier zu feiern. Diese Einladungs waren aber nicht einfach nur Einladungskarten, sondern es bestand aus Goldplatten. In die war eingeritzt, handschriftlich, jede Einladung. Und er schickte ein paar Tausende von denen los. Es war eine sehr exquisite Arbeit. Also wäre eigentlich interessant, noch an so eine heranzukommen und sie mal zu betrachten. Nicht? Wie kommt zu der Geburt meines Sohnes Narottam? Ich weiß nicht, ob er da schon Narottam hieß. Anyway, er bekam dann eine vorzügliche Ausbildung, doch je mehr Wissen er annahm, desto losgelöster wurde er vom materiellen Dasein. Wissen, was einen anhaften lässt an eine materielle Karriere oder an irgendwelche materiellen Bemühungen, ist eigentlich kein wirkliches Wissen, sondern Unwissenheit, was nur eine Last darstellt für die ewige spirituelle Seele. Nur Wissen, was uns loslöst, das ist richtiges Wissen. Vairagya Vidya, Nitya Bhakti Yoga. So eines Tages dann nahm er ein Bad in der Padma und kam nicht mehr zurück. Er nahm das Bad vor dem Mittagessen, wie man es tun sollte, nicht nach dem Mittagessen. Traf dort auf Padma, die Göttin des Flusses, die Personifizierung des Gottes, und Padma gab ihm den Schatz der Liebe zu Gott. Und er wurde so absorbiert in den Gedanken an Krishna, dass seine Hauttönung plötzlich sich färbte und richtig schwärzlich wurde. Sehr, sehr dunkel, wie Krishna. So, als er zum Mittagessen nicht zurückkam, war seine Mutter zunächst einmal leicht besorgt und dann schwer besorgt, bis man die Diener losschickte, aus Sorge, wo ist denn unser Sohn, der nur kurz ein Bad nehmen wollte. Und die suchten alles ab, fanden ihn aber nicht. Das Einzige, was sie fanden, war eine Persönlichkeit, die auf den ersten Blick wie ein Verrückter aussah, nämlich stammelte und Tränen der Liebe zu Gott vergoss und manchmal in Ekstase tanzte. So, schließlich kehrten sie unverrichteter Dinge und traurigen Sinnes zurück und sagten der Familie, dass sie erfolglos bei ihrer Suche gewesen wären, nur eben einen Verrückten gesehen hätten, der aber auch nicht mehr so aussah wie Narottam. Es war eine dunkle Haut, dunkel, sehr dunkel. Oh, sagten sie und waren verzweifelt, ging dann aber hin und natürlich, ich glaube, ich kann es abkürzen, ihr mit eurem Devotee Animus habt ich habe es sogar gesagt, es ist ja Narottam, der sich eben verwandelt hat durch sein Krishna-Bewusstsein, seine Absorption. So, er wollte dann mehr und mehr seinen Haushalt oder seine Situation verlassen und ging schließlich, als sein Vater und sein Onkel vorgeladen wurden, bei einem höher gestellten König der Region und kam nie wieder zurück. Er lief so schnell ihn seine Beine trugen nach Vrindavan. Und dort traf er Srila Lokanath Maharaj. Wie ihr wisst, Lokanath Maharaj war sehr, sehr demütig und war ständig in seinem Bhajan vertieft. Narottam wurde angezogen von zu ihm und wollte von ihm die Einweihung empfangen. Doch Lokanath Swami sagte, ich selber konnte in meinem Leben kein Devotee werden. Wie soll ich denn welche annehmen, jemanden annehmen, der wird auch kein Devotee werden können. Stellt euch mal vor. Lokanath Swami war ständig im Bhajan versunken. Er hatte kleine Dedis, die ihm Krishna selber überreicht hatten. Dedis von sich. Und er sagte von sich, ich habe keine Liebe zu Gott erreicht. Wie kann ich Schüler annehmen? Nehmen, das ist nicht möglich. So. Narottam sagte, bitte, nein. Sag dies nicht. Aber Lokanath war sehr entschlossen und sagte, geh weg, du bist von aristokratischer Herkunft, ich kann es von deinem Körper sehen, ich bin ein ungebildeter, nichtsnütziger Mensch, der sein Leben vergeudet hat und fing an, aus Reue zu weinen. So demütig war er, fing einfach an zu weinen. Da konnte jetzt Narottam nicht weiter sagen, bitte nimm dich meine an, weil der war jetzt in ekstatischer Liebe zu Gott versunken und entrückte dem äußeren Bewusstsein. So, Narottam das entfernte sich dann und beschloss, ihm zu dienen. Und was er tat, war, immer wenn Lokanath Swami irgendwo auf Tour, also nicht irgendwo, der ging zu einem bestimmten Platz, um seine Mittagspflichten zu erledigen, dann ging er hin und reinigte den Ort, ging um die Toilette, den Toilettenort und machte es blitzblank sauber. So, nach einer Zeit wunderte sich Lokanath, wer das wohl war, der ihm das einfach abnahm, diese ja, Aktivität. Und er beschloss, sich hinter einem Busch zu verstecken. Und im Gebüsch lauerte er Narottam das Thakur auf und fand ihn dann, als Narottam den Platz reinigen, als Narottam annehmen musste, dass er schon wieder nach Hause zurückgegangen war. Lokanath Swami sprang total ärgerlich aus dem Gebüsch heraus und packte ihn und sagte, warum bereitest du einem alten Mann Schwierigkeiten? Habe ich dir nicht gesagt, du sollst nichts mit mir zu tun haben, du wirst nur verunreinigt in meiner Gemeinschaft. Geh du und fang an, einem anderen großen Vaishnava zu dienen und seine Barmherzigkeit zu offenbaren, zu bekommen. Ich will dich nicht mehr sehen. Warum bist du so ein Unwissender? So, Narottam sagte, please, bitte. Und brachte seine Ehrerbietung dar und weinte und sagte, wenn du mich nicht annimmst, dann ist mein Leben vergeudet und ich werde Selbstmord machen. Und Lokanath sagte, das ist sehr ernsthaft. Und was er dann tat, er nahm Narottam das zu seinen Detis, Sri Sri Radha Vinod, kann man heute noch besuchen, diese Detis. Sehr, sehr nice Deity. So groß nur. Sagte, mein lieber Herr, hier ist ein entschlossener Devotee, ein großer Devotee von dir. Ich bin nicht qualifiziert, aber nimm du dich deiner an. Und so nahm er dann von den Lotusfüßen seines Deities ein paar Tulsis, goss dem Narottam ein bisschen Charanamrita auf die geöffnete Hand und das war die Einweihung von Narottam. Nicht? Das sind die Vaishnavas, Prabhu. Das sind die großen Seelen, das ist unsere Familie. Ach. So, da gibt es eigentlich noch viele, viele Geschichten über Narottam Das Thakur, aber wir kommen zu unserem. Wir haben jetzt 8:30 schon und ich möchte hier nicht zu sehr reinkommen, weil das ist, glaube ich, schon sehr viel gewesen von der Information zu diesem Vers. weil die vollkommen verwirklichte Seele ihre wirkliche Identität erreicht hat, bemerkt sie nicht, wie der materielle Körper sich bewegt oder handelt, ebenso wie ein berauschter Mensch nicht verstehen kann, ob er Kleider am Leibe trägt oder nicht. Krishna-Bewusstsein ist eine so wunderbare Sache, Prabhu. Es ist etwas, was im gereinigten Bewusstsein des Lebewesens stattfindet. Das ist die ganze Aufgabe, die wir haben. Deswegen sind wir im Tempel, deswegen gehen wir auf Sankirtan, deswegen haben wir diesen physischen Körper, um Krishna bewusst zu werden und unser Bewusstsein zu läutern. Wir haben diese Möglichkeit erhalten, diesen menschlichen Körper, der wohl oder übel, also irgendwie noch intakt ist, wir sind alles junge Leute, haben keine großen Gebrechen, warm haben wir Schwierigkeiten im Krishna-Bewusstsein, nur weil unser Mind ein Schurke ist und wir nicht Sorge genug tragen, ihn immer wieder aufs Neue zu reinigen. So an diesem Erscheinungstag von Narottam Das Thakur, wo wir hören von diesen unglaublichen Stufe des Krishna-Bewusstseins, sollten wir mit großer Demut zu ihm beten und fragen und bitten um dieses preislose Juwel, nämlich ebenfalls reine Liebe zu Krishna zu erreichen, zumindest in diese Richtung zu gehen. Nun, um dorthin zu kommen, und das ist ein wichtiger Punkt, ich fürchte schon, Vishwadevs Frage, ja, was ist denn praktisch jetzt für uns zu tun, die wir so gefallen sind, um dorthin zu kommen, müssen wir mit großer Disziplin den Anweisungen, den spirituellen Anweisungen handeln. Jetzt, wo wir jung sind, können wir unser Leben einfach reinwerfen in das Sankirtan Yagya, dem Service, der Mahaprabhu am liebsten ist. Wir können einfach mit großer Demut fragen, was soll ich tun? Wo ist mein Service? Was kann ich tun für Krishna? Und wenn wir denn Unterweisung kriegen, ganz gleich, was diese Unterweisungen sind, sollen wir sie versuchen, sie auszuführen. Und selbst in dem Versuch, auch wenn wir nicht erfolgreich werden und nicht innerhalb der nächsten Woche Deutschland Krishna bewusst gemacht haben durch unsere Bemühungen, was leider zu erwarten ist, in dem Versuch, in dem aufrichtigen Versuch, diesen Auftrag auszuführen, werden wir vollends Krishna bewusst. Wird uns nichts mangeln, einfach nur indem wir versuchen, auf der spirituellen Ebene zu handeln. Hare Krishna. Ich habe gestern so lange gepredigt und deswegen bin ich noch ganz voll mit diesen Inhalten. Also es ging da sehr um Hingabe, wie ihr hören könnt. Die Ausführung heute. Gut, heute Abend werden wir weiterhören über Narottam Das Thakur. Sind jetzt noch irgendwelche Fragen? Eigentlich ist es klar, das muss man hören, mehr hören von diesen Beispielen, von diesen Acharyas, die wir haben. Einfach, wenn wir mehr und mehr hören, dann sehen wir einfach ihr leuchtendes Beispiel vor uns aufleuchten wie eine Sonne, die uns durch unsere Kali-Yuga-Finsternis leitet. Sehr, manchmal gibt es diese Phasen in unserem Leben, wo es uns mangelt an Inspiration. Wenn man dann einfach nur hört von den großen Seelen, was die so tun, dann wird diese Inspiration wieder wach. Also an diesen Stellen möchte ich diesen Tipp geben, in einem Inspirationsloch, was finster ist wie die hohle Hölle. Da können wir einfach Prabhupada Lilamrita lesen, die transzendentalen Aktivitäten von Srila Prabhupada und Mut schöpfen und uns dann durchbeißen. Oder eben, wenn wir halt solche raren Tage haben wie heute, das Leben über solche, die wollen, ja. Mhm. gereinigt wird, ja. 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 Ja, das ist eine wichtige, das ist ein sehr wichtiger Punkt, Vishwadev. Ja, die Frage ist, glaube ich, klar, oder? Das ist ja jedermanns, wir haben hier viele neue Devotees, nicht? Die, ihr fragt euch bestimmt auch, Manfred oder Christian oder Govachandra, das ist sehr neu, und die ganzen, ja, sind so viele, eigentlich fast nur neue Devotees. Adi Shesh ist ein bisschen älter hier, und bei Matas haben wir auch ein paar ältere Seelen, wie Mani Manjari und Rohini, aber sonst sind wir hier umgeben von einem Ozean von jungen Devotees, nicht? Ihr fragt euch bestimmt auch, was werde ich mal tun im Devotional Service? Und für viele, ich weiß das, weil ich spreche mit euch sehr persönlich, für viele ist das einfach, viele sagen mir, also ich muss, wenn ich mal, die kommen so, ja, wenn ich später, ich muss also unbedingt heiraten, das ist für mich die absolute Realität, das ist für mich etwas, was ich tun muss. So, wir haben auch sehr viel gehört von Varnashram und gerade in unserer Zone viele Bemühungen gemacht in diese Richtung. Ich möchte jetzt einen Versuch erklären, einen Beantwortungsversuch hier machen. Zunächst einmal ist es sehr, sehr schwierig im Kali Yuga tatsächlich seine Varnashram-Natur ausfindig zu machen, weil man ein absoluter Mischling ist. Unser Stammbaum ist also total kreuzbunt und verwehrt. Also wir sind nicht, wie es in der vedischen Zeit wird, also gezüchtete Vaishyas oder herangezüchtet. Da war ja keine Mischung da, nicht? Da haben sich immer gleiche Leute getroffen. Mir ist es also aufgefallen, im Fall von Bhakti Devis Mutter und Vater, die ich sehen konnte, in Nürnberg. Die Mutter habe ich sofort wahrgenommen von 10 Meter, die kommt aus einer adligen Familie, das habe ich sofort gesehen. Und der Sutra, dieser Vater sieht aus wie der Sutra-König von Nürnberg. Nicht? Also, das kann man doch sagen ohne Beleidigung, oder? Bhakti Devi, das ist doch jetzt kein, nicht, du nimmst es nicht, das tatsächlich fällt total auf. Also, was ist jetzt Bhakti Devi von ihrem Body her und ihr Mind? Ein wilder Mischling, würde ich sagen. Nicht? Die Mutter hat also dieses feinere Wesen, sie ist bestimmt halt gescheit, wie es halt für eine emotionsbeladene Frau möglich ist, aber der Vater ist ein grobstofflicher, ich verstehe nichts Typ, nicht? So, das ist jetzt. Aber selbst die Mutter ist ja jetzt nicht brahminisch, weil die hat ja auch Kreuzphasen. Wir sind alle totale Mischlinge und Kreuzlinge. Es ist sehr schwierig im Kali-Yuga das zu etablieren, dass wir tatsächlich sehen, was ist unsere Natur, weil da so viele verschiedene Aspekte einfach drin sind. So, deswegen ist es unserer Bewegung bis dato sehr, sehr schwierig gefallen, zu einer einigermaßen zufriedenstellenden Anwendung des Varnashram-Konzeptes zu kommen. Wir haben immer wieder bei dem etwas einfacheren Modell Zuflucht gesucht, dass wir einfach mal die Devotees sie bitten, auf einen Service zu tun, der die Verbreitung des Krishna-Bewusstseins zum Ziel hat. In vorderster Front natürlich die transzendentale Literaturverteilung, weil durch diese Literaturverteilung bei jemandem, der sich wirklich hingibt, klar wird, was er dann tut. Da wird das alles so ein bisschen aufgerüttelt und kommt in den Platz hinein. Man kommt vor allen Dingen dazu, nicht auf eine, also viele Dinge werden einfach weggereinigt. Wenn man auf dieses, in dieses Sankirtan reingeht, werden manch viele Missvorstellungen weggereinigt. Ich sehe es zum Beispiel in einem anderen, ich werde jetzt mal ruhig Beispiele geben. Gaurachandra hat im weltlichen Leben, war es gewöhnt, eine Autorität zu sein, und jetzt fragt man sich, was ist er? Ist er ein Brahmana? Nun, im Krishna-Bewusstsein kommt er jetzt zusammen und reist jetzt für einige Zeit mit mir, und in dieser Gemeinschaft, die weil ich offensichtlich ein älterer Devotee, und da merkt er zum ersten Mal, was für ein absoluter Pflaume er ist. Also jetzt mal im wirklichen Sinne, das ist offensichtlich, und man kann das so sagen, das ist jetzt keine Polemik vom Vyasa-san runter, sondern ist ein sehr wichtiger philosophischer Punkt. Wie der Geist absoluten psychologischen Vorgängen unterworfen sind, die in den Bereich der Gefährlichkeit hineinkommen und so weiter. Diese Reinigung ist plötzlich da, man sieht sich plötzlich. Und wenn man das nicht wüsste, wäre man vielleicht in der Täuschung gewesen, hier haben wir eine brillante Persönlichkeit. Und er selber wäre dieser Täuschung unterlegen worden und hätte sein Leben auf falschen Grundlagen geführt. So durch den Vorgang der Reinigung, in diesem Fall ist es nicht Sankirtan, weil das noch ein bisschen viel wäre vielleicht, aber es ist ein anderer, sehr reinigender Umgang, weil das ein sehr intensiver Service ist, das Predigen, oder noch mit so einem Dynamo zusammen zu sein, das ist nicht einfach, wenn man da so mit, man muss sehr vorsichtig sein mit, es wird alles so klar und wird so rausgebracht. Das ist die absolute Voraussetzung, Vishwadev, weil das solche Mischlinge sind, mit denen wir es zu tun haben, also ich will mich da überhaupt nicht ausnehmen, ich bin auch physisch gesehen ein absoluter Mischling, ich wüsste selbst nicht, bin ich jetzt ein, also ich bin nicht sehr brahminisch, ich liebe Philosophie, aber ich bin ein absoluter, das ist nicht so klar, bei mir zum Beispiel ist es sehr schwierig, ich fühle mich nicht sehr zu Ritualien hingezogen, überhaupt nicht, auch nicht zu diesen, ich tue all diese Sachen wie Duschen nehmen am Tag und so aus Pflicht, nicht aus Anziehung, überhaupt nicht. Ich tue das, weil ich mich hingeben muss, ältere Devotee, brahminische Verhaltensweisen, aber von meiner Natur bin ich ganz woanders mit meinem Mind, nicht? So, ich sehe einfach, durch diese hingebungsvolle Vorgang wird man wirklich zunächst einmal davor gebracht zu verstehen, wer bin ich eigentlich physisch gesehen. Das wird so geläutert, und dann besteht die große Hoffnung, dass jemand, der durch dieses hingebungsvolle Dienen wirklich geläutert ist, auf eine sehr hohe Stufe tätig werden kann. Ihr wisst, wir wollen nicht Vanashram Dham praktizieren, sondern wenn wir etwas von diesen Einteilungen übernehmen, dann Devi Vanashram, nämlich das ist nicht ganz genau das Vanashram, wo jeder sozusagen fruchtbringend handelt. Im Vanashram handelt der Vaishya und Sudra und Kshatriya alle, um bestimmte Früchte zu erhalten. Aber in unserer bestimmten Vorstellung von Vanashram wollen wir gar nicht fruchtbringend handeln. Hingebungsvoller Dienst ist immer frei von Karma und Jnana. Was wir wollen, ist einfach, dass wir Dinge dann finden, die uns nahe liegen. Aber das können wir nicht, also Sankirtan ist nicht nur die Vorstufe, möchte ich sagen, sondern das Trainingslager und vielleicht sogar in einigen raren Fällen der Lift, der uns einfach auf die spirituelle Ebene erhebt, wo wir gar nicht mehr schauen, was wir wollen. Ich kenne also Devotees, sehr hingegebene Devotees. Ich habe gerade einen sehr, also sehr nicen Brief gekriegt, wo ich fast in Ekstase getanzt werde. Da sagt der Devotee, also ich tue Sankirtan einfach, um meinen spirituellen Meister zu erfreuen. Und in der Freude des spirituellen Meisters kriege ich meine Zufriedenheit. Das ist die Grundlage für mein Sankirtan. Ist nicht, dass mir das liegt oder dass ich dies oder da, oder dass ich Nummer eins sein will oder dass ich will einfach nur meinen spirituellen Meister erfreuen. Das ist also eine sehr, das ist untypisch für Vanashram, dieses Verständnis. Nicht? Und das ist ein gereinigtes Verständnis, man betet ja nur zu Krishna, dass das weiter anhält, und hier sehen wir, wie die Bodhis praktisch auf die spirituelle Ebene kommen, durch die durch eine bestimmte Mercy, die ihnen erwiesen wird, nicht? So, ich hoffe, dass diese Sätze ein bisschen Sinn ergeben. Es ist sehr schwierig zu diesem Zeitpunkt zu sagen, wie unser Varnashram-Abenteuer ausgehen wird, denn wir werden es weiter verfolgen müssen, da manche Devotees aus dem Lift des Sankirtans aussteigen und obwohl sie eine Lebensschule gekriegt haben durch den Sankirtan und diese Schule in andere Service. Sich sehr mit diesen Dingen beschäftigen müssen. Kinder zu kriegen bedeutet A, dass man eine Aufgabe hat und dieser Aufgabenbereich ist sehr mit dem materiellen Körper verbunden. Man muss die Kinder pudern und ihnen den Urin wegtragen. Ich meine, wäre nicht gut, wenn ihr anfangt zu lachen. Ich möchte nicht etwas Humorvolles sagen, sondern Und da muss man in die Welt des Kindes eindringen und es verstehen, so ein Kind ist total, ist eine Welt für sich. Man ist unglaublich absorbierend, wenn man sich um die Kinder kümmern will. Und da muss man sie erziehen richtig und dann muss man ihnen Dinge kaufen und dann muss man sich, da hat man wirklich kaum Zeit für spirituelle Tätigkeiten, weil die Kinder fangen schon an um 5 Uhr morgens oder neugeborene Kinder. Die brauchen die schon in der Nacht die Aufmerksamkeit der Mutter oder des Vaters. Das ist eine eine Richtung wirklich, wo das Bewusstsein sich mit dem kleinen Körper beschäftigt und dem kleinen Mind diese Sache. Und dann wird man also so auf diese Ebene gezogen, wo es absolut notwendig wird, dann eine Varnashram-Betätigung zu kriegen. Aber das ist wiederum wahnsinnig schwierig, weil man ja Geld braucht, um im Grihastha Ashram zu bestehen. Und Geld können wir als Bewegung im Augenblick ja nur machen durch diese, entweder durch Buchverteilung, was eine sehr brahminische Tätigkeit ist und was meistens Leuten, die in den Grihastha Ashram geht, schwerfällt, oder einfach in diesen Vaishya-Tätigkeiten, mit dass wir irgendwas verhökern, zu Deutsch gesagt, nicht? Man kann das schon so primitiv ausdrücken, diese Verhökerungsaktivitäten. So, das ist nicht, jeder ist so ein Weicher, nicht, dem das liegt. Anyway, das ist sehr schwierig, dieser Bereich. Ich würde sagen, so, wer es kann, auf Sankirtan zu gehen, hat nicht nur die Vorstufe, sondern hat die Voraussetzung für ein spirituelles Leben, ein spirituelles Devi Varnashram, und die allerbeste Möglichkeit, zurück nach Hause, zurück zu Gott zu gehen. Denn diese Schule, die er da kriegt, selbst wenn er sein ganzes Leben nicht Sankirtan macht, wird wichtig sein, sodass seine weiteren Tätigkeiten nicht einfach Varnashram sind, sondern göttliches Devi Varnashram sind, wo man genau wie auf Sankirtan auch auf die Früchte seiner Tätigkeiten verzichtet und Krishna bewusst wird. Und deswegen fand ich sehr nice, deswegen ist diese Regel da von Vishnupad, die ich also so gut fand, er hat seine Schüler gebeten, jeden seiner Schüler am Freitag rauszugehen und ich selber, ja, diejenigen, die näher mit mir zu tun haben, wissen, dass ich das auch als Bedingung mache für das, weil das ist einfach, ohne das kann man Krishna-Bewusstsein einfach nicht in der Essenz verstehen. Das ist einfach nicht möglich. Sagen wir einmal, es ist sehr, sehr schwierig nur möglich. Und da wir sehr unglückselige Umstände haben im Kali-Yoga, und sehr, kann man davon ausgehen, dass es für die meisten nicht möglich sein wird, wirklich da reinzukommen ins Krishna-Bewusstsein. Ja, es ist ein großes Thema. Ich will da jetzt nicht... Meine Antwort ist offen, ich spreche die so in den Raum. Ich hätte sehr, sehr viel dazu zu sagen, weil alles, was ich die ganze Zeit versuche, ist, das zu kontrollieren, dass ich nur halt das in einem gewissen Rahmen. Es ist ein sehr schwieriges Thema, wie ich verstehe. Wir als Bewegung werden das, dem Thema, werden viel damit zu tun haben. Das ist der Grund, ich sehe einen Grund, dass ältere Devotees, wir haben ja Wir hatten mal so viele Devotees, Hunde. Sagen wir mal, es ist ja bekannt, dass viele Devotees geblubt sind, nicht mehr bei uns da sind. Und das liegt halt daran, dass die nicht ihre tätigkeitsgemäße Sache gefunden haben. Und meines Verständnisses liegt es aber in erster Linie daran, dass sie einfach den Vorgang des hingebungsvollen Dienstes nie richtig verstanden und praktiziert haben, sodass sie einfach nicht geläutert wurden. Und als sie dann nicht mehr mit ihrem, als sie dann in eine Situation kam, wo es nicht mehr so einfach für sie war, von ihrem Körper und Geist sich wirklich so hinzugeben, wie es auf Sankirtan nötig ist, da haben sie einfach nichts gehabt, wo sie sich zurück, wo sie sich drauf aus, also wo sie hingehen konnten, nicht? Und deswegen ist auch eben diese Notwendigkeit da, wirklich tief einzutauchen in den Ozean der Bhakti. Gerade neue Devotees, und das sind ja fast alle hier, diese jungen, ein Jahr, 2 Jahre, 3 Jahre, wohl, blutjunge Anfänger, wenn ihr wüsstet, was. Tja, so ein Leben im hingebungsvollen Dienst, da ist 3 Jahre nichts, das vergeht wie im Fluch, nicht? Ich kann euch nur den Tipp geben, sucht Zuflucht beim Chanten und beim Sang, bei diesen Dingen, die mit Hingabe zu tun haben. Sucht Zuflucht in eurem eigenen Interesse. Die materielle Energie ist knüppelhart und wenn ihr nicht versucht, wirklich dort auf dieser Ebene Zuflucht zu suchen, wird sie euch einfach die Hosen und Röcke ausziehen, dass ihr euch schämen werdet. Ich hoffe, du konntest etwas damit anfangen. Ich fühle mich nicht sehr zufrieden mit dieser Antwort. Es ist nicht sehr gut strukturiert. Es ist einfach ein sehr, sehr schwieriges Thema. Gut, ich würde sagen, dass wir hier Schluss machen. Oder hast du dazu noch etwas, dass wir hier Schluss machen? Halt die Schnauze, glaube ich, zu Schiller Papa. Thank you.